Guten Morgen, liebe Zuhörer bei Radio Horeb. Ich begrüße Sie herzlich zum Morgenimpuls am Karfreitag. Ich beziehe mich auf die Johannespassion, die wir in diesem Jahr hören, Johannes 18,1 bis 19,42. Passion. Das Wort heißt Leiden und Leidenschaft. Aus der Sicht Gottes ist es eben nicht nur das grausame Leiden eines sterbenden Gottesknechtes, eines sterbenden Gottessohnes, sondern es ist Ausdruck einer Liebe, die die Leiden mit umfasst. Jeder, der wirklich ein tief liebender Mensch ist, der wirklich die Liebe zu einem anderen oder zu Gott wirklich bis ins Innerste kennt und das Brennen der Sehnsucht auch kennt, der weiß, dass eine solche Liebe immer auch in sich Leiden ist, weil sie gar nicht genug bekommen kann von dieser Erfüllung, nach der man sich sehnt, und immer bleibt es im Vorfeld. Liebe in ihrer Vollkommenheit ist immer noch eine ganz andere Dimension als das, was wir hier auf der Erde erfahren können oder jemals geben können. Aber wer liebt, der dringt wirklich ein in dieses ewige Jetzt Gottes, in diese Liebe Gottes, in diese Unendlichkeit. Und wir spüren, dass wir alles im Leben übertreiben können, aber die Liebe niemals. Und wir werden die Liebe niemals wirklich ergreifen und wir werden sie niemals bis in die Tiefe verstehen. Es bleibt immer zu wenig. Es bleibt immer zu wenig. Wer wirklich liebt und vom Brennen der Liebe angesteckt ist, der spürt diese Leidenschaft, der spürt dieses nicht genug bekommen können, diese Unersättlichkeit. Wir Menschen sind in anderer Hinsicht oft unersättlich, im Materiellen, im Genuss, im sich anderen hinwenden, in der Genusssucht, in der Sünde. Wir sind unersättlich im Irdischen. Aber wir sind eingeladen, in diese Unersättlichkeit der Liebe Gottes zu kommen. Und dazu sind wir auch eingeladen, auf vieles andere zu verzichten, weil das nur diese Wichtigkeit dieser Liebe Gottes verbirgt oder verdeckt oder zuschüttet. Das Fasten des Leibes, um sich dieser Dimension der Liebe bewusst zu werden, die so groß werden kann, dass wir die eigenen Leiden dabei gering achten und gar nicht mehr wirklich ernst nehmen. Das ist die Seele der Märtyrer, die nicht auf die Leiden schaut, sondern auf diese Liebe, die bereit ist, alles in Kauf zu nehmen. Diese Liebe, die uns wirklich absolut unvorsichtig macht und die uns unersättlich macht in der Hinwendung zu Gott. Die Liebe Gottes umfasst alles Geschaffene. Sie umfasst auch Sünde, Leid und Tod. Diese Liebe umfasst sogar die Häme und den Sadismus und die Boshaftigkeit von Menschen, die wir auch im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu erleben. Und das Besondere der Liebe Gottes ist, sie bleibt sich treu. Jesus bleibt sich seiner Gottheit treu. Und in dieser Liebe Jesu am Kreuz finden wir jenseits von Leiden und diesem äußerlich Grausamen, was da passiert, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Jesus spricht selber von der Verherrlichung. Er will den Namen Gottes verherrlichen durch seinen Tod, der ein Ausdruck dieser Liebe Gottes ist. Und er wird da am Kreuz verwirklichen, was er den Jüngern gesagt hat. Liebt, betet für die, die euch verfolgen, und segnet die, die euch verfluchen. Jesus verlangt da nichts Übernatürliches und nichts Übermenschliches, sondern er praktiziert es am Kreuz. Nicht, weil er sich zwingt, in dieser Liebe zu bleiben, sondern weil er einfach nur diese eine Sehnsucht hat, im Herzen des Vaters verankert und verwurzelt zu bleiben. Diese Verbundenheit mit dem Vater lässt ihn sozusagen über den Dingen stehen, über dem Schmerz, über dem Leiden, von dem er weiß, jeden Augenblick wird es ihn zum Tod führen. Und er bleibt sich und seiner Sendung treu. Er betet für die, die sich da unter dem Kreuz stehend über ihn lustig machen. Und er weiß, das sind die letzten Glieder in der Kette der römischen Macht. Ein falsches Wort und die selber hängen da oder landen in der Arena im Kampf mit den Gladiatoren. Jetzt scheint ihre große Stunde gekommen zu sein. Sie machen sich über den lustig, den sie da gerade ans Kreuz genagelt haben. Sie dürfen sich gar nicht erlauben, über die Grausamkeit nachzudenken, die sie da verwirklichen. Sie dürfen gar nicht darüber nachdenken, dass sie da einen unschuldigen Menschen ans Kreuz geschlagen haben, sondern sie machen sich lustig und verdrängen damit ihre eigene Schuld. Und Jesus erkennt das. Er erkennt ihre Armseligkeit. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht mal, was sie tun. Dieses Gebet ist Ausdruck seiner Liebe. Oder die Verheißung an den Mitgekreuzigten, der ihn um Erbarmen anruft. Dem schenkt er die Barmherzigkeit und Jesus bleibt Barmherzigkeit bis zum letzten Atemzug heute noch. Wirst du mit mir im Paradies sein, verspricht er ihm. Er fragt nicht nach der Größe der Schuld, sondern er sieht nur das reumütige Herz und die Sehnsucht nach Erbarmen. Und vielleicht nochmal der Blick auf den heiligen Paulus, den Apostel Paulus, nimmt vielleicht dazu Judas. Paulus hat sicherlich eine riesige Schuld auf sich geladen, als er Christen verfolgt hatte. Weil er einfach nur von dem Gedanken beseelt war, Karriere zu machen, als Jude in römischem Staatsdienst zu sein. Und bei der Frage, was muss ich tun, um weiter Karriere zu machen, was muss ich tun, um Juden und Römern gleichermaßen zu gefallen, da fiel ihm die Christenverfolgung ein. Damit konnte er bei beiden Punkten und Orden sammeln. Also hat er sich dafür entschieden, ohne groß darüber nachzudenken, was sind das eigentlich für Menschen, die ich da verfolge. Und dass ihm das bewusst wird vor Damaskus, als er von der Liebe Gottes getroffen wird, die ihn wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vom Pferd haut, aus seinem Hochmut herausschlägt. Da wird er sich seiner Schuld bewusst und er spricht später vom Stachel im Fleisch. Und er wird sich bewusst, dass Jesus, der Auferstandene, allen Aposteln erschienen ist und dann am Ende auch gleichsam mir der Missgeburt. Und er bezeichnet sich als Missgeburt. Wenn man es wörtlich übersetzen würde, käme da noch ein Wort hin, das man gar nicht salonfähigerweise aussprechen kann. Er hat keine hohe Meinung mehr von sich, sondern er weiß, dass er diese Gnade Gottes nicht verdient hat. Und die Stimme Gottes hat ihm gesagt, als er bittet, nimm doch diesen Boten Satans, diesen Stachel im Fleisch von mir. Da hört er diese liebevolle Stimme, meine Gnade genügt dir. Aber, könnte man ergänzen, die Erinnerung nehme ich dir auch nicht. Aber lass deine Erinnerung an das Üble genug Triebfeder sein, dass du nur noch für mich gehst, dass du nur noch für mich predigst und leidest und dein Leben vollendest. Vielleicht wäre das auch die Vision für Judas gewesen. Judas, der ja eigentlich auch das Gute wollte, der Jesus als den Messias im Grunde herausbringen wollte und den Prozess eigentlich nur beschleunigen wollte, damit Jesus seine irdische Größe und Macht auch darstellt, was er nie Absicht Jesu war. Dieses riesige Missverständnis. Gut, er hätte erkennen können, das ist so nicht. Er hätte sich in die Brust schlagen können und sagen, jetzt bin ich der Erfüllungsgehilfe für das Wort Gottes und den Plan Gottes, dass Jesus am Kreuz gelandet ist. Aber das hätte Gott ihm verziehen. Sein persönliches Schicksal muss deswegen nicht für ewig in der Verdammnis besiegelt sein. Hätte er oder wenn er diese Barmherzigkeit Gottes in der Todesminute angerufen hat, wird er diese Barmherzigkeit erhalten haben. Wie der Mitgekreuzigte am Kreuz oder wie Saulus, aus dem eben der Paulus wird. Der nicht unendliche Wiedergutmachungen tun muss, sondern der einfach nur noch in seiner Liebe zu Christus jetzt völlig verwandelt, mit der gleichen Kraft, mit der er vor die Christen verfolgt hat, Christus verkündet. In diese Liebe will Jesus uns hineinnehmen. Betet für die, die euch verfolgen, segnet die, die euch verfluchen. Und die Liebe Gottes erweist sich in Jesus am Kreuz in dieser doppelten Weise, in der Hingabe bis zum letzten Blutstropfen und in der Barmherzigkeit bis zum letzten Atemzug. Und so wird Jesus selber zu diesem ein für alle Mal gültigen Opfer, das uns erlöst. Dieses Wort Erlösung kommt ja auch aus dem Alttestamentlichen, wo man eine Schuld auslöst oder wo man einen Ehepartner auslöst, wo man also einen Preis bezahlt, um den anderen zu haben als Ehepartner oder wo man einen Besitz eben neu erwerben kann. Dieser Freikauf, diese Erlösung, Jesus selber zahlt den Preis mit seinem Liebesopfer. Und in dieses Liebesopfer, in diese Haltung lädt Jesus uns ein. Er lädt uns ein, auf ihn zu schauen in der wichtigsten Stunde der Menschheitsgeschichte, in der Stunde, wo die Liebe Gottes sich als unüberwindbar großes Ereignis erweist. Und er gibt uns dabei gleichzeitig den Hinweis und das Versprechen, dass wir, wenn wir in diese Liebe einsteigen, auch das Wesen Gottes immer mehr in uns aufnehmen und verstehen werden. Wir werden immer mehr zum Ausdruck dieser Liebe, die nichts anderes will, als Gott auf die dieser Erde zu repräsentieren, Gott auf dieser Erde Raum zu geben. Wir sind eingeladen, durch das Liebesopfer Jesu am Kreuz in die Herrlichkeit Gottes einzutreten, aber solange wir hier auf der Erde leben, diese Herrlichkeit Gottes auch hier auf dieser Erde, in unserem Leben, in unserer Umgebung, in allem, was wir tun und nicht tun, zu verkörpern und zu verwirklichen. Guter Gott, wir danken dir für diese Liebe, in die du uns hineinholst, in die du uns einlädst, von der du nicht willst, dass sie uns überfordert, sondern dass wir sie einfach ersehnen, weil diese Liebe zu verwirklichen ist reines Geschenk deiner Gnade. Je mehr wir eine Vorstellung von unserer Unvollkommenheit haben und von der Großartigkeit deiner Liebe und je mehr wir diese Liebe ersehnen, wirst du uns auch die Kraft zuwachsen lassen und die Gnade, dass wir dir folgen können, dass wir dich verkörpern zur Verwandlung der Welt, zur Erneuerung deiner Kirche, aus dem tiefen Inneren deiner Seele. Und so segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.